Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ja, Sie haben es gehört, liebe Gemeinde, der Predigttext ist der, der auch der Lesung zugrunde lag. Markus 7, 31 bis 37, und ich darf ihn noch einmal vorlesen. Und als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyros, kam er durch Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der 10 Städte, und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und baten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite, legte ihm die Finger in die Ohren, spuckte aus und berührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm: Hephata. Das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemand sagen. Je mehr es ihnen aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hören und die Sprachlosen reden. Liebe Gemeinde, der evangelische Theologe Rudolf Bultmann hat beschrieben, dass im Christentum die Grundmöglichkeiten der menschlichen Existenz aufgedeckt seien. Nicht nur, würde ich sagen, existenzielle Fragen, sondern auch Antworten auf Fragen, die nach dem Leben und Tod, nach Krankheit und Heilung, nach Ziel und Bestimmung, auch nach Hunger und Brot. Und ich persönlich finde, wer sich ernsthaft mit seinem eigenen Leben und dem Leben seiner Mitmenschen beschäftigt und dabei die Bibel überspringt, diesen jahrtausendealten Spiegel der Menschheitsgeschichte, nur weil er religiöse Vorbehalte hat, der vergibt sich eine riesige Chance. Eine riesige Chance, das menschliche Leben zu verstehen, von zartesten inneren Regungen angefangen, und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen, bis hin zu großen Weltkatastrophen. Es kam Hagel und Feuer und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume. Und zwischen diesen beiden Polen, der Zartheit und der Gewalt und Zerstörung, immer wieder einzelne Menschen, Sie und ich und die, die neben uns sind. Immer wieder einzelne Menschen, und deswegen möchte ich gleich mitten in das hier im Evangelium beschriebene Geschehen gleichermaßen eintauchen und meinen Blick und meine Gedanken auf die Situation richten und auf den Mann richten, von dem hier gesagt wird, er sei taub. Und ich denke, in der Folge dieser Gehörlosigkeit natürlich auch nicht in der Lage, richtig zu sprechen. Denn weder konnte er vernehmen, was die Menschen um ihn herum gesagt haben, noch konnte er sein eigenes Reden hören und lenken. Er stammelte, heißt es. In früheren Bibelausgaben übrigens hat man in diesem Kontext noch von Taubstummen gesprochen, ohne zu differenzieren, dass das Stummsein oft eine Folge ja des Taubseins war. Vielleicht hat auch dieser, unser Mann aus der Geschichte, in früheren Zeiten gehört, und als Jesus sozusagen seine Zunge löste, da konnte er wieder reden, weil er sich vielleicht an Worte erinnerte und sie beim Aussprechen nun hören konnte. Auf Heilung wird er sicher gehofft haben. Von einem Arzt, von Jesus als Arzt und Heiler allerdings, wird er als Gehörloser kaum etwas erfahren haben. Anders einige seiner Mitmenschen, wahrscheinlich Angehörige, die hatten von Jesus gehört. Und obwohl sie wahrscheinlich keine Juden waren, aus deren Sicht Heiden, sahen sie eine Chance für ihren tauben Angehörigen, als sie vom jüdischen Arzt und Heiler Jesus hörten, der sich in ihrer Stadt und Gegend aufhielt. Und ich ziehe daraus etwas wie eine erste Botschaft. Es geht um Krankheit, diese existenzielle Frage. mit all den Folgen der sozialen Isolierung, der gesellschaftlichen Ächtung. Ich ziehe eine Lehre schon aus diesem, die einen hören und tun etwas. Kranke, ein kranker Mensch in existenzieller Not braucht das. Braucht praktische und mentale Hilfe mit den Menschen seiner Umgebung, einen wichtigen Schritt zu tun, den Menschen zu helfen, Verantwortung für ihn zu übernehmen, wenn er schwach ist. Wie gesagt, praktisch in vielerlei Handreichung, aber auch mental im Sinne von Hoffnung gebend. Der Kranke, der keinen Zuspruch findet, der Kranke, der keine praktische Lebenshilfe findet, der pflegebedürftige Mensch, der keinen Zuspruch findet und keine praktische Hilfe, ist wirklich total arm dran. Wir brauchen also Menschen, die dann für uns handeln und reden, wenn wir es nicht können. Das mag sich wie eine Selbstverständlichkeit anhören, fast wie eine Binsenweisheit. Aber mal ganz ehrlich, weder zu biblischen Zeiten noch aktuell findet diese Selbstverständlichkeit ausreichend Bedeutung. Wird sie ausreichend beachtet? Im Gleichnis vom barmherzigen Samariter gehen Priester und Levit an einem nahezu todkrank geschlagenen Menschen vorbei, haben was Wichtigeres vor, ohne etwas für ihn zu tun. Und erst ein Samariter erbarmt sich seiner. Und wenn ich heute ganz aktuell daran denke, wie viele alte, hilfsbedürftige, demente, verwirrte, sterbende Menschen über Tage und Wochen und Monate im Zuge der Pandemie von ihren Angehörigen isoliert worden sind, mit oft schrecklichen Folgen. Die Betroffenen wissen Bescheid, die Angehörigen von solchen. Dann waren es zwar medizinische Gründe, dafür die ausschlaggebend waren, dass sie isoliert wurden. Aber wäre es nicht genauso wichtig gewesen, vielleicht noch wichtiger, sie gerade Liebe und Nähe ihrer Angehörigen erfahren zu lassen? Also neben der Isolierung sicher auch medizinisch und hygienisch vertretbare Lösungen für menschliche Nähe zu ermöglichen, ist das nicht auch ein Ziel? Von Grundrechten will ich hier gar nicht sprechen. Menschliche Nähe zu finden, dass ich tatsächlich immer wieder Menschen gefunden habe im Laufe dieser Monate und Jahre, welche Wege gesucht und gefunden haben, einerseits die hygienischen und ansteckungshemmenden Schritte zu befolgen, aber trotzdem Nähe zu ihren Hilfsbedürftigen zu finden, zu Sterbenden im Hospiz, zu Dementen in entsprechenden Pflegeeinrichtungen. Ich habe Menschen gefunden, die haben es geschafft, getroffen, tatsächlich diese Kontakte herzustellen, egal, was darum herum geredet wurde. Wir müssen nicht ein ganzes System ändern wollen, um couragiert und sinnvoll zu handeln im Sinne der Nächstenliebe. Und ich habe diese Menschen bewundert. Ich habe sie bewundert, dass sie diese Wege gesucht und gefunden haben. Und ich hätte mich gefreut, wenn mehr Unterstützung dort auch denen zuteil geworden wäre. In früheren Zeiten, erinnert man sich sofort, hat man Aussatz, Leprakranke nicht nur aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, nein, man hat sie sogar offiziell für tot erklärt. Man hat eine Totenmesse über diese Menschen gefeiert. Und doch gab es auch damals Menschen, die nach wie vor Kontakt zu ihnen hielten, dass der kranke und hilfsbedürftige Mensch Nächste und Fürsprecher braucht. Ob in einem System, einer obrigkeitlichen Anordnung oder nur einfacher Gleichgültigkeit gegenüber, das ist keineswegs eine Binsenweisheit, die ich aus dem Text jetzt rausgelesen habe, sondern der Text stößt mich an, über diese Fragen nachzudenken. Eine Aufforderung zur Verantwortung, die mit christlicher Nächstenliebe korrespondiert. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Der Taube ist glücklich zu preisen. Menschen in seinem Umfeld, hat er, die für ihn handeln, die ihn zu dem Arzt und Heiler Jesus bringen, sogar über die Grenzen, und das waren strenge Grenzen, von Glauben und Volkszugehörigkeit hinweg. Unserem Text voraus geht eine andere Stelle im Markus-Evangelium, wo sozusagen eine heidnische Mutter um Nahrung, um Hilfe von Jesus bittet. Und er ist noch so ganz am Anfang seiner Mission und sagt, ich glaube nicht, dass du Jude bist und nur jüdischen Menschen ist es doch zuteil, dass sie Essen und Trinken bekommen, so nach dieser Rangfolge. Und diese Frau antwortet aber, kriegen die Hunde unterm Tisch nicht die Brosamen, die vom Tische des Herrn fallen. Sozusagen eine Belehrung an Jesus, sich allen Menschen zuzuwenden, ganz gleich, welche Religion, welche Herkunft sie sich auch rühmen oder nicht rühmen mögen, je nachdem im Austausch zueinander. Es mag viele Taube gegeben haben, die man einfach übersah, aus solchen Gründen zum Beispiel, die schon daher ein hoffnungsloses Dasein fristeten, deren Krankheit man sogar als göttliche Strafe ansah, Grund sie zu meiden. Jesus meidet nicht. Solche Vorurteile, solche Schranken, solche Barrieren interessieren ihn nicht. Er lässt sich sogar belehren. Du willst nur den Volksangehörigen deines Volkes sozusagen das Essen gönnen? Nein, die Hunde unterm Tisch kriegen die Brosamen. Solchen Glauben findet Jesus in der Auseinandersetzung mit solchen Fragen und solchen Menschen. Ja, und da begegnet ihm jetzt gewissermaßen getrieben, gedrängt von den Angehörigen dieser Taube. Und das öffnet sich eine neue Ebene unseres Textes. Es geht nicht nur mehr um die Begegnung nun von zwei Menschen, einem Kranken und einem Heiler, sondern einer davon ist, das erklärt uns sozusagen der biblische Zusammenhang, der Messias, der ersehnte göttliche Herrscher auf dem Thron Davids, der Sohn Gottes, wie es auch im Markus-Evangelium heißt. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Um es etwas umgangssprachlich zu sagen. Das große göttliche Heilsprogramm trifft auf einen armen, elenden Menschen. Aber Jesus handelt nicht programmatisch. So nach dem Motto, ihr lieben Leute, seht her, hier ist der handelnde Messias, der heilende Messias, hier ist der Erlöser der Welt, sondern er zieht sich zurück, stellt sich abseits, nimmt den Kranken mit beiseite, eher um ihn zu behandeln, als durch die gewünschte Handauflegung zu segnen. Und dann legt er ihm, er bohrt ihm gleichsam seine Finger in die Ohren, schaut in den Himmel und spricht das erlösende Wort, Hephata, tu dich auf. Und der Taube kann hören. Und Jesus löst seine Zunge, benetzt sie mit Spucke und der Taube kann wieder reden. Wie gesagt, wahrscheinlich, weil er früher einmal Worte gebildet und gehört hatte. Die religiöse Dimension, die Messianität Jesu vollzieht sich also nicht im großen Auftritt, sondern abseits der Menge. Und Jesus gebietet den Umstehenden und seinen Begleitern, über das Geschehene zu schweigen. Und doch erkennen diese Menschen in dieser Handlung beiseite, abseits, in der Intimität von zwei Menschen, gerade das Messianische. Und je mehr Schweigen erwünscht und gebietet, umso mehr breitet sie sich sozusagen von selbst aus, diese Botschaft, der Messias ist da. Er propagiert sie nicht, er schlägt sie nicht mit Wahlplakaten an die Wand. Man stößt auf ihn in der Nähe vom Kranken zum Gesunden, in der Nähe zum nächsten Menschen. Er hat alles wohlgemacht. Die Tauben hören doch, die Sprachlosen reden. Man kann daraus den Schluss ziehen, noch einmal, Jesus propagiert nicht das Messianische, sondern er handelt als Messias, indem er damit Nächstenliebe verknüpft und praktiziert. Und das heißt, dass sie sich immer wortwörtlich in nächster Nähe zum nächsten Menschen ereignet. Nächstenliebe heißt Nächstenliebe. der, der neben mir ist, die, die neben mir ist. Praktizierte Nebenliebe, Nächstenliebe setzt vor allem hautnahe Begegnung mit einem oder einer Nächsten voraus. Ebenso wie in diesem Text. Er nimmt den Kranken beiseite. Er seufzt sogar. Ausdruck eines Stoßgebetes, einer inneren Anspannung, die sich löst. Hephata, tu dich auf. Und es geschieht etwas. Also, um es etwas schlicht zu sagen, nicht weil Nächstenliebe im Programm des Messias steht, handelt Jesus so, sondern weil er so handelt, wird es so etwas wie ein Stück Erfüllung dieses Programms. Und so steht unser Leben als Christenmensch im Blick auf die Nächstenliebe tatsächlich immer wieder auf dem Prüfstand, auch als Kirche, programmatisch auf der einen Seite, auf der anderen Seite offen, sensibel für Verantwortung und Begegnung, immer auf dem Prüfstand. Erfüllt sie sich in diesen konkreten Begegnungen oder ist sie ein kirchliches und gesellschaftliches Programm? Wahrscheinlich ist sie irgendwie beides, diese Nächstenliebe. Wie unser Text es zeigt, das Messiassein Jesu verschwindet nicht, weil er mit dem Tauben beiseite tritt und auch nicht, wenn er gebietet, über sein Handeln zu schweigen. Nein, es breitet sich aus, aber es macht jeden Einzelnen und jede Einzelne sensibel für die Nächsten. Der Apostel Paulus in seinem berühmten Hohen Lied der Liebe schreibt im 1. Korintherbrief, im 13. Kapitel, wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also das wäre der perfekte Christ, ne? Prophetisch, alle Erkenntnisse liegen mir offen und ich habe allen Glauben, den man nur glauben kann. Und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Tatsächlich, da steht nichts. So wäre ich nichts. Ich könnte der tollste Prediger, der tollste Prophet sein. Ich könnte vor Glauben in die Luft springen. Und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Der Taube hatte das Glück, Menschen um sich zu haben, die ihm Liebe zeigten, egal woher sie kamen, indem sie ihn zu Jesus brachten. Und er hatte das Glück, in Jesus einen Nächsten finden, der ihm helfen konnte und half und nicht vor lauter messianischer Würde und Geschäftigkeit diesen Mann übersah und beiseite drängte. Und wenn wir uns in der Nachfolge Jesu sehen, ein Stück weit vielleicht, dann sollten wir nie das Nächste, den Nächsten oder die Nächste übersehen. Auch angesichts der großen politischen, gesellschaftlichen Fragen unserer Zeit. Die existenziellen Fragen unseres Lebens ereignen sich nämlich nicht nur im großen Ganzen, im Allgemeinen, sondern immer in einzelnen Menschen. Und das lehrt uns das göttliche Handeln in dieser Geschichte, die uns Beispiel und Aufforderung zur Nachfolge sein kann und uns in die Verantwortung ruft. Ich möchte schließen mit einer Begebenheit aus meiner Zeit als Pfarrer an der Marktkirche in Wiesbaden. Eine ältere, sterbenskranke Frau, die mit Gott und der Welt mehr als weniger im Streit lag, hatte im Krankenhaus für sich entschieden, ich möchte zu Hause sterben. Obwohl sie damit rechnen musste, dass niemand da war, weder in der Verwandtschaft noch Nachbarschaft, der sich um sie kümmern würde. Auf eigene Gefahr, auf eigene Verantwortung ließ sie sich entlassen. Man glaubt es nicht, sie wurde wirklich von den Krankenträgern im Flur vor ihrer Wohnungstür abgesetzt. Eine Wohnung im Altteil der Stadt, ein altes Mehrfamilienhaus. Natürlich bekamen die Nachbarn in diesem Mehrfamilienhaus das alles mit und trotz Streit und Spannung entschlossen sie sich zu helfen. Eine Nachbarin saß bei mir mit im Kirchenvorstand und die machte mich auch darauf aufmerksam. Man muss doch helfen in so einer Situation. Und der kranken Frau blieb nichts anderes übrig, als sich helfen zu lassen. Die wollte nämlich erst nicht. Ich habe die Diakoniestation alarmiert, man schickte die Gemeindeschwester, es wurde für die Patientin eingekauft, Nachbarn kochten Diät für sie betreuten ihren Haushalt, ich habe sie besucht, redete mit ihr, habe sie zum Beten eingeladen, kümmerte mich auch darum durch Kontakte zu einem befreundeten Arzt, dass er sie versorgte. Und so war immer jemand in der Nähe, den sie alarmieren konnte, wenn es zum Beispiel um aktuelle Schmerzen ging. Dabei rechneten sowohl der Arzt wie auch die Gemeindeschwester mit einem baldigen Tod. Eigentlich nur noch eine Frage von Stunden, eine Frage von Wochen nicht mehr. Und wieder erwarten sollten es doch einige Wochen werden. Wieder erwarten sollten es doch Wochen werden. Und ich habe mich mit allen anderen darum gewundert, wie das geht. Zum Schluss aß und trank sie kaum etwas. Vorher aber hatte sie mir fast mit einem Augenzwinkern verraten, was sie so lange am Leben hielt. Sie sagte, ich hätte nie gedacht, dass Menschen so lieb sein können. Alle kümmern sich um mich. Und das tut so gut. Ich genieße jeden Tag. Liebe Gemeinde, kein Heilungswunder, aber irgendwie schon ein Wunder. Ein Stück Verantwortung übernehmen. Heilung einer Seele, die Jahrzehnte einsam und verbittert war. Ein Leben auf den letzten Abschnitten dieses Weges. Glücklich. Das Evangelium stellt das große Programm Messianität Jesu in unseren Text zurück, zugunsten einer Begegnung von Mensch zu Mensch, einer Liebe zum Nächsten, ohne die, um es mit Paulus zu sagen, wir alle nichts wären und hätten wir auch allen Glauben. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.